ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit dem Thema neue Bedrohungen und deren Abwehr aus Sicht der Kritisanforderungen. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe Alexander und Tobias dabei. Total spannend. Wir haben Tobias für die neuen Bedrohungen und Alexander für die Abwehr. Also quasi den Kampf gut gegen böse, könnte man schon fast sagen.
Ja, wobei wir aber auch alle in der Firma hier uns vertragen, würde ich sagen.
Ja, größtenteils. Das stimmt. Genau. Einmal zur Erklärung, warum haben wir uns für dieses Thema entschieden? Tatsächlich ist es so, dass die Angriffe immer mehr werden. Das hat man auch in den Medien ganz oft. Jetzt haben wir 2025 gehört, das Boarding-System in der Luftfahrt, dass das ausgesetzt worden ist durch Angreifer. Wir hatten auch Angriffe in der Lieferkette, Shai-Hulud 2.0, erinnern wir uns dran, das war im November. Auch das BKA meldet vermehrte DDoS-Angriffe. Tatsächlich war auch die Polizei Bremen davon betroffen. Und was auffällig ist, dass wir auch vermehrte KI-geschützte Angriffe haben. Also das wird auch schon vermehrt eingesetzt als noch in den letzten Jahren. Es gibt da auch einen neuen Bericht von über die IT-Sicherheitslage vom BSI veröffentlicht. Und genau da war das auch das Thema, ne? Also dass einfach neue Bedrohungen aufgekommen sind und auch vermehrt. Das heißt, wir haben jetzt ganz oft gehört, neue Bedrohungen. Aber von welcher Art von Bedrohung sprechen wir denn hier überhaupt?
Ja, danke für die Frage. Was du gerade schon gesagt hast, was im Lagebericht so vom BSI, der ja einmal pro Jahr rauskommt, also die Cybersicherheitslage in Deutschland beschreibt, was da thematisiert wurde, das haben wir auch nochmal, sehen wir auch selber in unserem Security-Bereich. Wir haben da auch drei Treiber sozusagen für neue Art von Bedrohung identifiziert. Das eine ist KI natürlich als neue Technologie. KI ist in allen Bereichen von Cybersecurity präsent. Wir haben verbessertes Phishing, sei es per SMS, also das Smishing, oder per E-Mail. Da lässt sich einfach viel echter erzeugen. Wir haben, es ist jetzt ganz neulich eine Studie rausgekommen, dass da haben Forscher in den USA haben versucht, einen Computerwurm, eine Malware zu erstellen mit KI, und das war erfolgreich, und dieser Wurm war sehr gut, der war sehr anpassungsfähig auf verschiedene Betriebssysteme. Was auch eher eine neue Novum ist, weil normalerweise ist so ein Wurm auf ein System oder auf eine, ja, auch einen Software-Stack angepasst. Wir haben KI auch im Schwachstellen-Scannen-Bereich. Wir haben zum Beispiel Cloud Mythos von Anthropic, was jetzt als Cloud Fable 5 veröffentlicht wurde, was Schwachstellen sehr gut finden kann. Zero-Day-Exploits, also die erste Ausnutzung per Code, das Stückchen Code, um eine neue Schwachstelle zu schreiben. Sowas geht jetzt auch rasend flott. Das dauert kein Tag mehr, bis so der erste Exploit auftaucht. Ja, und wir haben auch einfach für alle, sag ich mal, Laien einen besseren Zugang zu Cybercrime, weil man kann jetzt die KI fragen, wie scanne ich ein Ziel, wie schreibe ich Malware, wenn ich es mal selber ausprobieren möchte, und wie interpretiere ich auch technische Ergebnisse. Also so ein bisschen neue Technologie, ein ganz großer Treiber von neuer Art von Bedrohungen. Ein anderes, worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist ja ein neues Geschäftsmodell, was sie auch etabliert. Ja. Cybercrime as a Service. Es ist viel vermehrt so, dass große spezialisierte Angreifergruppen, Advanced Persistent Threats Apps, dass die Ziele angreifen und auch vielleicht irgendwie eine Art von Erfolg haben, auch einen Zugang haben zu einem Unternehmen, das aber gar nicht ausnutzen, sondern das dann weiterverkaufen oder geklaute Daten weiterverkaufen oder Ransomware oder Botnetze als der Service zur Verfügung stellen, damit Leute, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, so einen professionellen Angriff zu machen, dass die das einfach gegen Geld mieten können. Ja, und das Dritte, was vielleicht auch so als neuer Treiber von neuen Bedrohungen gilt, sind ja Angriffe auf die Lieferkette von Hard- und Software.
Okay, ja, spannend. Das heißt, wir haben einmal das schon eher in die professionalisierte Richtung, aber auch in die Richtung der Laien, die das jetzt auch einfach machen können.
Ja.
Unternehmen eingreifen, weil es einfach denen so einfach gemacht wird durch KI.
Genau, richtig. Also beide Seiten haben da einen ordentlichen Boost gekriegt durch KI und Large Language Models.
Ja, okay. Und du hast jetzt Supply Chain Angriffe gesagt. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist so ein bisschen, was jetzt in den letzten, tatsächlich muss man sagen, Wochen, Monaten immer aktueller geworden ist, sind Supply Chain Angriffe. Also Angriffe auf die ja, Schwachstellen innerhalb einer Software- oder Hardware-Lieferkette. So, weil so eine Software-Hardware-Lieferkette besteht ja aus ja, irgendwie Drittanbieter und Zulieferern, die eine Software produzieren. Und das binde ich dann in mein Produkt ein. Und weil ich selber vielleicht auch Softwarehersteller bin. Mhm. Und die Unternehmen, die irgendwie ein Produkt herstellen, die sind sich ja der Cybercrime-Gefahren bewusst. Die sichern sich auch immer besser ab.
Ja.
Das heißt, für Angreifer ist es eher attraktiver, den kleinen Open Source Software Developer, der eine so total wichtige Bibliothek zur Verfügung stellt, die in ganz vielen Produkten Grundlage ist, den anzugreifen und zu phischen,
ja.
Dort seinen, ja, seinen Account zu kapern und diesen seine kleine Open Source Bibliothek mit Malware zu versehen und das wird dann in die großen Unternehmen reingetragen. Das ist momentan ein sehr starker Angriffspfad, der da gewählt wird und der auch sehr oder sehr effektiv ist,
ja.
Um solche großen Unternehmen dann auch doch noch irgendwie zu kapern und zu hacken.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Genau, und ja, da das auch für viele Unternehmen, unter anderem auch kritische Infrastrukturen, ja zu einem großen Problem geworden ist, kann man schon sagen, hat ja auch inzwischen der Gesetzgeber darauf reagiert und einige Dinge, die von der EU gefordert sind, dann auch wirklich umgesetzt. Ne? Also das war ja letztes Jahr, da wurde das NIS-2-Umsetzungsgesetz verabschiedet, passend zu Weihnachten fast oder Nikolaus, ne? Ende des Jahres. Und da geht es ja auch so ein bisschen um, wie kann ich meine Lieferkette schützen? Ne? Also was für technisch-organisatorische Maßnahmen kann ich implementieren, um meine Lieferkette da sicherer zu machen? Ne? Aber das ist natürlich nicht alles. Es gibt auch das Kritis-Dach-Gesetz, was aber nicht so den Fokus auf technisch-organisatorische Maßnahmen setzt, sondern eher auf die physischen. Aber auch tatsächlich die Zielgruppe sind da Schutz der kritischen Infrastrukturen. Also da ist schon einiges passiert, wo einfach Hinweise gegeben werden, wie man das absichern kann durch Risikoanalyse, durch verbessertes BCM, Resilienzpläne, die ich natürlich entwickle für den Fall, wenn etwas passiert, dass ich dann auch vorbereitet bin, ne, beziehungsweise weiß, wie ich mich verhalte. Eine Sache, die es schon länger gibt, die aber auch genau dieses Thema trifft, ist im Paragraph 8a für kritische Infrastrukturen gibt es tatsächlich die konkrete Forderung des Einsatzes der Systeme zur Angriffserkennung. Da haben wir tatsächlich einmal einen Punkt, wo wirklich eher schon konkreter was gefordert wird. Ne? Also die anderen sind ja eher ein bisschen weicher formuliert, aber da haben wir diesen Punkt. Das heißt, das gibt es ja auch schon seit 23, also ist schon ein bisschen älter, gilt natürlich nur für kritische Infrastrukturen. Ne? Elstander, Systeme.
Aber das hatten wir tatsächlich auch im IT-Sicherheitsgesetz stehen, natürlich,
ja.
Systeme zur Angriffserkennung. Ne? Und das knüpft tatsächlich an dem an, was du auch erwähnt hast.
Ja.
Wir haben zweierlei Dinge. Wir haben die physische Resilienz und auch die Cybersicherheit selber. Und das sehen wir halt daran, dass wir natürlich mit dieser Bedrohungslage, die es gibt, im Grunde genommen innerhalb von Europa, ne, auf beiden Seiten gut aufgestellt sein müssen.
Ja.
Das heißt, die physische Sicherheit, ne, wir haben die Umsetzung der CER-Richtlinie mit dem Kritis-Dach-Gesetz bei uns und natürlich das NIS-2 selber, ne, was wir dann im BSI-Gesetz sehen. Und da geht es tatsächlich explizit um die Cyber Security. Und wenn man das natürlich verknüpft in Richtung Kritis, dann sind das so Systeme zur Angriffserkennung, ne, das SZA, was da so schön aufgezeigt wird. Und das orientiert sich natürlich daran, dass man natürlich den Stand der Technik umsetzt, den es so gibt in der Fachwelt, ne, was sich da durchgesetzt hat. Und das sind Dinge, da kannst du ja auf EDR, XDR auf eingehen. Das ist im Grunde genommen eine Endpoint Detection and Response, das EDR. Das heißt, wir haben auf unseren Endgeräten, auf Laptops, die wir täglich nutzen, auf den Handys, Überwachung, die halt Anomalien erkennen, ne? Also Verhaltensmuster erkennen und das Ganze meistens im Zusammenhang mit Machine Learning. Das heißt, diese Muster werden analysiert, werden antrainiert und abnormale Verhalten, die dann im Netzwerk oder auf den Endgeräten passieren, die werden dann erkannt. Und dieses erweiterte im Netzwerk, dann haben wir das halt das XDR, ne? Extended Detection and Response. Und da geht es tatsächlich nicht nur um die Endgeräte selber, sondern man schaut sich dann ja das ganze Netzwerk an, also im Unternehmen, ne? Und das heißt, da wird dann automatisch auch mit Einsatz von KI im Grunde genommen geschaut, wie du das abwehren kannst, ne? Also wir haben auf der einen Seite die Leute, die KI einsetzen, um Angriff zu starten, aber auch Auf der anderen Seite die Unternehmen, die natürlich auch KI einsetzen können, um sich davor zu schützen.
Ja. Genau, hat man ja irgendwie immer dieses Wechselspiel, ne? Dass der eine macht das, der andere macht das als Reaktion, der eine macht das wieder. Ja. Okay, aber wir haben ja nicht nur diese Punkte, du hast Stand der Technik erwähnt, sondern es gibt ja auch weitere technische Maßnahmen, die man einsetzen kann zum Schutz, ne? Die ja, den Stand der Technik entsprechen. Wir haben jetzt zum Beispiel MFA, Zero Trust Modelle, IPS, ITS, SIEM-Systeme, ne? Was verbirgt sich dahinter?
Also im Grunde genommen haben wir an den anzuknüpfen, was wir auch gerade gesehen haben mit dem EDR, XDR, das geht so wirklich in die Richtung von IDS, IPS, ne? Also Intrusion Detection passt ja natürlich auch zu dem SZA. Intrusion Detection ist im Grunde genommen genau das, also ein System zur Angriffserkennung. Das IDS in dem Sinne ist ein passives System. Also wir schauen hier tatsächlich, oder das System, die Software, die da im Einsatz ist, schaut dann natürlich dann auf die Angriffserkennung selber. Also wir wollen detektiv sehen, wenn ein Angriff entsteht und kriegen dann als natürlich entsprechende Security-Person diese Meldung und können dann natürlich da etwas gegen machen. Und auf der anderen Seite hat man das IPS, das ist das Intrusion Prevention System, das ist ein aktives System. Das heißt, wir haben hier aktive Regeln, die wir also einsetzen können, wenn so ein Angriff erkannt wird, dass man da schon was gegenschaltet, ne? Und das vollautomatisch dann natürlich auch wiederum. Und was man natürlich auch mit diesen ganzen Sachen verbinden kann, das ist natürlich dieses Identity Management, aber auch andere Management-Systeme, ne? Das SIEM zum Beispiel, Security Information, Event-Systeme. Da muss man natürlich als Unternehmen schauen, bei dem SIEM jetzt, welche Use Cases man aufzeigen möchte. Ne? Man sammelt sehr viele Logs. Es kann zu Logfluten kommen im Unternehmen selber. Muss man natürlich gezielt auswählen, was man da eigentlich abbilden möchte, wo man die Wichtigkeit sieht, was man gerne schützen möchte, ne? Und das heißt dann natürlich, wenn man diese Feststellung macht, wo der höchste Impact ist, dann kann man natürlich auch andere Maßnahmen einleiten, ne? Und das, was du auch richtig gesagt hast, beim Identity und Access Management haben wir natürlich Multifaktor. Und da kann man natürlich sagen, es gibt so drei Kategorien von Identity. Das sind so die Dinge, die man selber hat im Grunde genommen. Das heißt, man hat einen Fingerprint, man hat seine Iris-Augen und die Dinge, die natürlich dann noch was dazukommen, die man selber besitzt. Ne? Also den zweiten Faktor auf dem Handy haben, ein Time-Token haben, aber auch natürlich die Dinge, die man selber weiß. Und die Dinge, die man weiß, sind natürlich Passwörter, die man im Einsatz hat. Ne?
Fall, ja.
Genau. Und das sind so alles so Möglichkeiten, die man natürlich aufzeigen kann. Und wenn man natürlich aus organisatorischer oder aus Security sich sieht, dann sind das natürlich auch so Dinge, Modelle, Konzepte von Zero Trust. Also wir vertrauen tatsächlich niemanden und verifizieren jeden, der Zugriff auf unsere Systeme haben will. Ne? Und das im Grunde genommen als Unternehmen zu leben, auch seine Infrastruktur darauf auszurichten, ist natürlich einer der modernsten Techniken, die man einsetzen kann, um sich gegen Angreifer aufzuschützen oder das zumindest mitzubekommen. Ja, dann hat man die detektiven Sachen, die präventiven Sachen und auch die aktiven Sachen, die man dagegen machen.
Ja, stimmt. Und so kann man ja auch seine Lieferkette absichern, ne?
Genau. Also das ist ja auch genau etwas, was diese Tools bezwecken.
Ja.
Dass man halt, wenn man jetzt irgendwas empfängt von jemandem in so einer Lieferkette, dass man das erkennt, und das ist ja auch genau das, was das BSI oder auch die Stellen, die solche Gesetze machen möchten.
Ja, genau, richtig.
Genau. Und das ist ja praktisch sozusagen der Zweck dieser Gesetze, ist uns gegen diese Gefahren zu sensibilisieren. Dann auch, wenn man in einer Position ist, wie zum Beispiel man ist NIS2 oder KIT ist bedürftig, dann auch vorzuschreiben, was auch gut ist, dass man dort aktiv werden muss, dass man sich auch um diese Sachen Gedanken machen muss, muss man auch so vielleicht so ein solches System mal irgendwie aufsetzen muss, gucken muss, wo macht das Sinn bei uns. Weil, wie wir schon anfangs erläutert hatten, die Lage, die Bedrohungslage, die ist sehr schnelllebig geworden. Wir haben einen massiven Boost durch KI.
Ja.
Viele Leute, oder es geht in zwei Richtungen, viele Leute können jetzt mehr Cybercrime machen und verstehen. Gleichzeitig sind die es vorher gemacht haben, auch jetzt viel professioneller und schneller geworden.
Ja, genau, richtig.
Und da gibt es dann halt verschiedene Gesetze, unter anderem das GITES-Dachgesetz.
Ja, und das ist eigentlich, ist es auch klug gedacht, ne? Also wir haben ja diese verschiedenen Gesetze, die sich auf verschiedene Punkte fokussieren, ne? Also einmal physisch, einmal technisch, einmal motorisch. Was ich mir tatsächlich irgendwie, also die Idee ist gut, aber was ich mir wünschen würde, ist, dass auch mehr geguckt wird, dass das auch wirklich umgesetzt wird, ne? Also da fehlt so ein bisschen dieser Prüfmechanismus an einigen Stellen noch da.
Das ist so das Problem an der nationalen Umsetzung, ja, tatsächlich, ne? Man hat, also aufgrund dieser Bedrohungslage, die wir natürlich auf der Welt haben oder innerhalb mit anderen Ländern, liegt natürlich primär daran, dass die EU gesehen hat, ne? Die Unternehmen bei uns in der EU machen zu wenig, weil das so ein bisschen auf Freiwilligkeit basiert. Und dann kamen ja natürlich diese Richtlinien raus, ne? Und diese nationale Umsetzung mit dem KITES-Taggesetz und der NIS-2, die fordern tatsächlich dann die Unternehmer auf, das dann auch in die Pflicht zu nehmen. Also die müssen das umsetzen und natürlich damit dann auch, sagen wir mal, im Rahmen von dieser Umsetzung selber diese Systeme einführen oder umsetzen, fehlt natürlich der Nachweis so ein bisschen, ne?
Ja,
also
genau.
In Herz und Herzogenaurach haben wir natürlich das BSI.
Ja.
Aber da weiß man noch relativ wenig rüber, wie das dann alles ablaufen soll. Ne? Und dann warten natürlich auch viele Unternehmen nochmal ab und schauen, so wie machen das vielleicht auch andere Unternehmen. Aber natürlich im Laufe der Zeit, da kommt ja auch mal mehr raus und das BSI gibt auch immer neue Informationen raus. Das heißt, wir sehen eigentlich, dass im Laufe der Zeit das dazu kommen wird, ne, dass viele Unternehmen dann letzten Endes sich auch selbst in der Pflicht sehen, bestimmte Systeme vielleicht einzuführen oder frühzeitig zu schauen, ne, was gibt es denn da auf dem Markt? Und da gibt es natürlich so viele Sachen. Man kann von der Enterprise-Lösung anfangen bis hin natürlich zur Open-Source-Lösung zurückgreifen und das auf das System, also auf unsere Systeme oder auf die passenden Systeme, die man dann einsetzt, auch anzupassen. Ne? So ein bisschen das Customizing für sich selber dann auch aufzubauen, das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber das ist jetzt gefordert und das heißt, das muss man dann natürlich schauen, wie man das auch am besten umsetzen kann wiederum. Ne?
Ja, das stimmt.
Was wir ja auch hier bei uns bei Arbeit machen oder auch vorschlagen, wenn wir jetzt zu ISMS beraten, ist ja auch immer so ein Pentest vorzuschlagen, weil so ein Pentest hat immer den Vorteil, dass man diese als Validierungsmaßnahme, weil so ein Pentest überprüft, die wirklich ganz praktisch die Maßnahmen, die man getroffen hat, die werden überprüft. Und entweder erkennen die dann den Angriff und sichern Dateien oder sie tun es nicht.
Ja,
und wenn
ja.
sie es nicht tun, dann muss man sich Gedanken machen, okay, ist das, was ich umgesetzt habe, auch als Erfüllung von einer Zertifizierung oder von einem Gesetz, ist das ausreichend?
Ja, genau, richtig.
Ja, das ist dann etwas, was wir hier auch dann bei Arbeit gerne vorschlagen. Ich würde vorschlagen, wir fassen nochmal zusammen, was wir alles gesagt haben. Ja, Zweck und wir haben über KITES gesprochen, NIS2 haben wir auch nebenbei erwähnt. Zweck und Ziel ist natürlich, dass man einfach die Sicherheit und Resilienz von Unternehmen stärkt.
Genau.
Weil wir in Deutschland sitzen, erstmal für Unternehmen in Deutschland. Das Ganze ist natürlich auch getrieben dadurch, dass wir eine Bedrohungslage haben, die immer schneller und stärker wird. Und da haben wir ja einmal das Dachgesetz und einmal NIS2. An wen muss ich mich da wenden, wenn ich die zwei Gesetze irgendwie habe?
Ja, unglücklicherweise sind auch die Zuständigkeiten da anders. Also da sieht man hier schon so ein bisschen, da kann man vielleicht noch nachschärfen. Also beim KITES-Dachgesetz ist es tatsächlich das BBK und bei NIS2 ist das BSI.
Was ist das BBK? Das ist eine wahrscheinlich eine
Bevölkerungsschutz. Genau, da geht es ja um physisch, also das heißt, ne, es ist auch Bevölkerungsschutz und ja, die zweite Umsetzung ist eher das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Ja, also die Abkürzung, da muss man sich mal dran erinnern. Also das BBK ist praktisch eine weitere Institution, wo man dann sich bezüglich auch eines Gesetzes dran wenden muss oder wo man auch Informationen erhält.
Ja, genau, die da dann auch Befugnisse haben, ne? Ja, das muss man schon sagen. Ja.
Teilt sich natürlich in, ne, physische Sicherheit, wie wir gesagt haben, und natürlich in Cybersicherheit.
Ja.
Macht natürlich auch wiederum Sinn, dass da zwei Zuständigkeiten
sind.
Ne?
Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Definitiv. Da macht das Sinn, ja, die Aufteilung.
Und wenn man es zwei relevant ist, wie schnell muss man da jetzt handeln?
Ja, also registriert sein muss man schon, wenn man das für sich festgestellt hat. Hier ist die Schwierigkeit, klar, sollte man schon anfangen, Maßnahmen zu planen, da was umzusetzen, vielleicht auch mal einen Pentest zu machen, wie du gesagt hast, weil das macht ja Sinn. Wir haben ja jetzt gemerkt, die Bedrohung, das ist einfach real, das wird immer mehr, ne? Also man sollte was dagegen unternehmen. Aber dieser Zwang, weiterzugehen, ist jetzt noch nicht direkt vom BSI gegeben. Mhm. Also da ist es einfach, dadurch, dass es so neu ist, gibt es da noch keine Präzedenzfälle. Okay, da hat sich jemand nicht dran gehalten, dann ist das und das passiert. Ne? Mhm. Also man munkelt in die eine oder andere Richtung, aber ja, wir würden schon raten, das definitiv da was umzusetzen, weil man weiß ja nie, ob da was kommt. Ne? Und die Frage ist ja auch nicht, ob man angegriffen wird, sondern wann. Ne? Und spätestens dann wird das BSI davon mitbekommen.
Ja, das heißt, es macht Sinn, auf jeden Fall jetzt schon irgendwie sich mit diesen SZAs, also diesen Systemen zur Angriffserkennung, glaube ich, war das, auseinanderzusetzen und dort auch Nachweise zur Umsetzung irgendwie zeitnah schon mal zu sammeln und zu planen.
Ja, genau. Obwohl die Systeme zur Angriffserkennung, die werden nicht explizit bei NIS 2 gefordert. Ne? Das ist Paragraph 8a, erstmal nur für Kritis. Da ist es schon ein Unterschied. Trotzdem sind die aber empfehlenswert, einfach die einzusetzen, um da diesem Stand der Technik gerecht zu werden, ne? Und auch zu zeigen, okay, wir unternehmen etwas dagegen.
Okay, verstehe. Ja, was ist das nächste Konkrete, was man jetzt machen kann, womit jemand vielleicht starten kann, der sagt, er möchte jetzt weiter was machen?
Ich würde mir einfach mal angucken, was möchten die Gesetze eigentlich von mir, dann schon mal anfangen umzusetzen, wie kann ich das welche Maßnahmen kann ich implementieren und dann auch schon Nachweise sammeln. Also wenn das BSI dann irgendwann vor der Tür steht, dann ist es ja eigentlich zu spät, dann erst anzufangen, sondern ich würde schon jetzt gucken, ich setze das um und ich habe auch meine Nachweise, dass ich es umgesetzt habe und dann alles schön strukturiert abarbeiten und Nachweise sammeln, genau.
Ich bin ein bisschen schlauer.
Sehr gut. Ich auch. Tatsächlich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, dann sind wir am Ende, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Meine Fragen sind beantwortet.
Sehr gut. Meine aus. Dann vielen Dank euch beiden. War sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne.
Und auch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn irgendwas Wichtiges ist, packen wir es in die Shownotes und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Alles klar. Vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Abbott. Gemeinsam Freiräume schaffen.